Super, hier ist das ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Das gesellschaftspolitische Magazin auf eurem Sender Radio X in Frankfurt. Wir haben heute eine ganz besondere Sendung. Erstmal müssen wir uns ein bisschen entschuldigen. Wir wollten ja eigentlich schon seit einer Dreiviertelstunde auf Sendung sein. Jetzt sind wir es endlich. Naja, es ist immer die Unbill. Tatsächlich sind wir zurzeit nicht in Frankfurt, sondern ich befinde mich hier gerade im Nordosten Deutschlands, und zwar nördlich von Berlin, auf einer Veranstaltung, und zwar dem Chaos Communication Camp. Es handelt sich um ein, wie soll ich sagen, Vierjahrestreffen von Hackern und Digitalverrückten. Oder wie kann man sagen? Ich grüße erstmal euch beide, Falk und Sebas. Ihr seid meine Gäste heute und hallo. Jo, wir werden uns ein bisschen unterhalten, was hier los ist. Erstmal von euch so ein bisschen, ihr seid ja schon ein paar Tage da. Was ist denn euer Eindruck? Wie sieht es denn hier aus?
Naja, so langsam formt es sich. Wie gesagt, das ist das Chaos Communication Camp. Also Chaos steckt im Namen. Ungefähr so läuft das auch, weil wir jetzt eigentlich anfangen hier aus dem Nichts. Also eigentlich gibt es hier nicht mehr richtig Strom, richtig Internet. Langsam anfangen, dort ein Camp zu formen, eigentlich sowas wie eine zweite Welt im Nirgendwo mit schnellem Internetanschluss, Strom und Wasser, das was alles dazu gehört. Und so mittlerweile, wenn man sich so umguckt, nimmt es Form an, und ich denke, wenn es da morgen der Startschuss fällt, sind wir so weit, dass wir hier ein bisschen feiern können, ein bisschen Spaß haben können und unseren Urlaub verbringen können und uns auch austauschen können mit Leuten auf der Erde, die eben aus aller Welt kommen.
Also man muss ganz klar sagen, das, was man jetzt hier schon sieht, okay, für die Radiohörer schwer zu erklären, allerdings handelt es sich hier um Ziegeleipark, wo sonst relativ wenig Infrastruktur vorhanden ist. Und wir schaffen hier bereits seit dem 1. August Infrastruktur für 4.500 Leute, also von sanitären Einrichtungen über Verpflegungseinrichtungen und halt auch Schlafmöglichkeiten, die sich jeder so ein Stück weit selber mitbringt, müssen wir uns hier organisieren und miteinander zurechtkommen. Und
Jo, also es ist so, dass wir hier also ein großes Gelände haben und wir 4.000 Leute hier zusammenkommen werden, um sozusagen sich auszutauschen, einfach ein bisschen Familientreffen, aber auch ein bisschen fachlicher Austausch. Also es werden auch, so wie ich das verstanden habe, Vorträge wird es geben, und wo also sozusagen auch Spezialisten von ihren Dingen berichten.
Ja, wir haben zwei große Vortragszelte hier auf dem Gelände und kleinere Workshop-Zelte, wo Veranstaltungen stattfinden, wo wir Speaker haben, die Vorträge halten und entsprechend ihre Expertise uns und dem Rest der Bevölkerung gerne zur Verfügung stellen. Wir werden alle Veranstaltungen bzw. alle Talks, die in den Zelten stattfinden, auch im Online-Stream haben. Also für die Hörer, die sich dafür interessieren, unter media.ccc.de wird es Streamings geben zu den Talks. Und die werden hinterher auch als Aufzeichnung veröffentlicht, so dass man sie sich später nochmal anschauen kann.
Das hört sich spannend an. Jetzt gibt es eine Frage, die ich mir natürlich auch schon lange stelle, oder ich denke, das müssen wir ein bisschen diskutieren. Warum wird das hier wirklich gemacht als Essenz im Kern? Weil ein bisschen am Computer schrauben, das machen heute viele Leute zu Hause. Wir können die Frage vielleicht ein bisschen anreißen, weil wir jetzt auch nur eine kurze Zeit, eine Sendezeit noch zur Verfügung haben. Ich schlage vor, wir können ja ein bisschen einen Ausblick geben. Das hören wir jetzt live, und dann werden wir uns gleich noch mal ein bisschen drüber unterhalten, und ihr, liebe Hörer, könnt das dann natürlich auf unserer Webseite dann auch gleich als Podcast dann weiterverfolgen. Da werden wir noch ein bisschen mehr ins Thema gehen und das ein bisschen detaillierter beleuchten. Die Frage ist, die ich sehe, was für Auswirkungen hat denn diese digitale Technik? Ich meine, digitale Technik, das ist ein sehr breites Wort und beschreibt das nicht präzise, aber diese Vernetzung, die Automatisierung, die schnelle Bearbeitung von Daten, die massenhafte Erfassung und Bearbeitung von Daten, das hat ja Auswirkungen auf unsere Gesellschaft.
Also ich möchte jetzt vielleicht nochmal zu der Ursprungsfrage, also am Anfang, warum machen wir das eigentlich? Und das ist wahrscheinlich so der zweite, wir hatten gerade über das erste Wort, das Chaos, gesprochen.
Genau.
Der zweite Teil ist Communication. Wir möchten uns hier treffen, um uns ein bisschen auszutauschen.
Es ist, auch eine Art Klassentreffen für uns, ja.
Genau.
Sich einfach mal entspannt auch im Sommer zusammenzusetzen und die Zeit zusammen zu genießen und über die Themen, die in der Vergangenheit passiert sind und uns in der Zukunft weiter begleiten werden, auch auszutauschen und auch einfach mal die nötige Zeit zu haben, um das in Gänze zu tun.
Also vieles, was wir eben tun, passiert online heutzutage. Es ist ja in früher waren so die Hacker, die man sich so vorgestellt hat, die dann immer online kommunizieren. Das ist aber ein weltweites Phänomen mittlerweile. Viele Menschen kommunizieren über das Internet. Das sind so soziale Netzwerke, wo man sich austauscht. Internettelefonie, Videotelefonie über das Internet. Es wird alles immer weiter vernetzt, immer digitaler. Und es ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man auch menschlich wieder zusammenkommt und menschlich über diese Themen diskutiert. Und das ist vielleicht so dieser zweite Aspekt der Frage. Wie sieht denn so diese Entwicklung aus und wie wirkt Technologie auf die Gesellschaft? Das ist so eins dieser Kernthemen, mit denen wir uns hier befassen. Es wird viel gebastelt, viel gebaut. Es gibt Leute, die programmieren. Es gibt Leute, die schrauben hier zum Beispiel für die Schienen irgendwelche Wagen zusammen, wo man dann auf diesen alten Ziegeleiparkschienen umherfahren kann. Und das ist immer so eine Auseinandersetzung, wie Technologie irgendwie aussieht und wie sie wirkt. Und dann auch im Hintergrund so ein bisschen der Aspekt, was macht das mit uns? Also wir sehen ja, dass Technologie uns verändert. Sie verändert unsere Kommunikation, Kommunikation in sozialen Netzwerken.
Richtig.
Die Art und Weise, wie wir zusammenkommen. Und wenn wir jetzt auch einen Schritt weitergehen, so ein bisschen an den Überwachungsskandal NSA, Bundesnachrichtendienst in Deutschland denken, ist das einfach so ein wichtiger Aspekt, der da zusammenkommt. Also Technologie hat immer verschiedene Facetten und verschiedene Seiten. Und nicht alles, was dort passiert, ist gut.
Genau. Man muss so Veranstaltungen hier auch sehen, um seine, ich sage immer ganz gerne, Chain of Trust zu erweitern, so Leute, die man sonst nur, mit denen man sonst online kommuniziert, sich hier auch nochmal persönlich auf einer anderen Ebene auszutauschen und auseinanderzusetzen, was man in der digitalen Welt nicht so wirklich rüberbringen kann, weil Kommunikation hat ja unterschiedliche Ebenen und unterschiedliche Faktoren. Und da sind so Veranstaltungen wie hier immer ganz nett, um auch nochmal persönlich ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.
Ja, Mensch, das sind schon eine Menge spannende Themen. Jetzt ist es tatsächlich so, wir werden uns noch weiter unterhalten. Liebe Hörer, wir sind jetzt auch am Ende vom ABS-Magazin schon wieder angelangt. Also dieses kurze Stückchen heute nur ganz kurz als Eindruck vom Chaos Communication Camp. Ihr könnt auf unserer Webseite absmagazin.de das auch als Podcast nachlesen. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder von 4 bis 5 bei Radio X. Also, das war das ABS-Magazin. Bis dann, macht's gut. Wir sind hier am Chaos Communication Camp 2015, einer Veranstaltung vom Chaos Computer Club, der ja auch in Berlin sehr stark ist. Hier kommen viele, ich sag mal, digital technik interessierte Leute zusammen. Ich habe jetzt hier zwei Gäste, den Falk und den Sebas.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Super. Wir wollen uns ein bisschen drüber unterhalten, was ihr hier so macht. Erstmal, das ist hier nördlich von Berlin, in einem schönen Gelände, eine ehemalige Ziegelei stillgelegt, weite Fläche mit Zeltplatz, es stehen hier sehr viele Zelte, es ist ein altes Gelände, das sehr, sehr verschiedenartig ist, also alte Bahnanlagen, alte Gebäude, überall sind Bäume dazwischen. Und hier wird es jetzt übers Wochenende sozusagen 4 Tage lang richtig abgehen, oder?
Definitiv, das ist unser Plan, ja.
Richtig.
Wir werden hier einiges verändern, wie man auch schon optisch sehen kann, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und auch die Teilnehmer scheuen keine Kosten und Mühen, das Ziegeleiparkgelände in ein, ja, wie möchte man sagen,
hackertaugliches Terrain.
Hackertauglich und in einen anderen Kosmos zu bewegen, als es ursprünglich der Fall war, ja.
Ja, richtig. Also das, was wir immer so versuchen zu nutzen auf unseren Camps, die ja alle 4 Jahre stattfinden, also da steckt dann auch sehr viel Vorbereitungszeit drin, sind, dass wir uns Gelände raussuchen, die eben so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund haben, Ziegeleipark mit den alten Gebäuden und dieses Moderne, was wir eigentlich machen, so diese digitale Welt, in der wir uns heutzutage bewegen, Beleuchtung und alles, was so dazugehört, in dieses Gebilde dieses alten Geländes integrieren. Und wir sind eigentlich auch selbst noch gespannt, wie das Ganze am Ende wirken wird.
Definitiv.
Also man hat jetzt schon die letzten Tage, es kommt jeden Tag ein bisschen was dazu, morgen fällt ja der Staatsschuss dann. Man weiß hier nicht, was passiert und wer eben was mitbringt, was so aufgebaut wird, aber es wird wahrscheinlich vor allem nachts sehr beeindruckend sein, dieses dieses Gelände eben zu betreten oder zu durchqueren.
Unsere Teilnehmer sind immer für eine nicht geplante Überraschung gut, die alle sehr beeindrucken wird.
Schauen wir mal. Ich habe das so verstanden, es gibt einen Fahrplan, also sozusagen ein großes Programm, Vorträge oder so, wo also Spezialisten Infos aus ihrem Fachgebiet präsentieren, wo sozusagen auch große Vorlesungen oder Diskussionsrunden sind, wo man also sich, wo einer ist, der jetzt an viele was richtet, aber es ist parallel auch so, dass alle Leute, die hierher kommen, oder sehr viele von denen im Prinzip selber was mitbringen und selber was basteln und selber Projekte hier vorstellen.
Richtig. Das sind so verschiedene Ebenen. Also wir haben ja einmal diese Villages, das sind Menschen, die sich irgendwie zusammenfinden in Gruppen und diese ganze Organisation des Kongresses. Also wir haben ja diesen offiziellen, in Anführungsstrichen offiziellen Fahrplan. Das sind halt, dafür wurden Vorträge eingereicht, die werden halt in den Vortragszelten gehalten vor Publikum, die werden auch aufgezeichnet. Dann gibt es Projekte, die Leute mitbringen und vorstellen. Das sind dann irgendwelche Sachen, die gebastelt sind, also wo jemand irgendwas Beeindruckendes gebaut hat, was er zeigen will. Dann gibt es noch diese Kategorie der Lightning Talks, wo man sich anmelden kann. Das sind dann so 10 Minuten, hat man Zeit, vor einem Publikum irgendwas zu erzählen. Das ist auch immer sehr spannend. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Workshops zu machen. Jetzt auf dem Platz haben wir immer den Vorteil, das kann eigentlich jeder vor seinem Zelt selber machen. Und Workshops sehen dann so aus, das können Vorträge sein, das können so Anleitungen sein, wo man mit einer Gruppe versucht, etwas zu machen, wo man sich zusammenfindet, Diskussionsrunden, verschiedenste Dinge. Und da kann grundsätzlich jeder, der hier teilnimmt,
auch mitwirken. Seinen Beitrag bringen.
Also seinen Beitrag leisten, genau.
Ja, viele, viele Dinge passieren auch einfach spontan, weil sich Leute zusammenfinden an einem Tag und am nächsten Tag da draußen einen Talk generieren und dann in ihrem eigenen Villages die Bühne nutzen und das Ganze dort präsentieren.
Ah ja, das geht wirklich dann noch so kurzfristig, dass man einfach sagt, hier komm, da diskutiert man was und kommt drauf, ey Mann, du interessierst dich auch dafür und lass uns doch mal da was zusammenwerfen und was draus machen.
So funktioniert das. Also das ist auch so ein bisschen der Kerngedanke des Kongresses. Also es viele Dinge, die passieren hier spontan. Und deswegen, das ist vielleicht auch so dieser Aspekt, warum wir es so wichtig finden, dass diese Veranstaltungen stattfinden. Genauso wie der Kongress, den wir jedes Jahr haben, dass Menschen zusammenkommen und sich mal wieder in Persona treffen und nicht eben übers Internet kommunizieren, digital, über Telefon oder sowas, sondern dass man sich wirklich mal sieht und vielleicht auch irgendwas mitbringt. Man bastelt an irgendwas, jemand guckt einem über die Schulter und sagt, das ist ja cool. Damit habe ich mich auch schon beschäftigt und ich habe zum Beispiel irgendein Problem, was ich selbst noch nicht gelöst habe.
Richtig, auch einfach.
Oder ich wollte das auch schon immer mal machen.
Synergien zu erzeugen, dass man eine Sache hat, die man gerade baut, da nicht weiterkommt und andere Leute einem dabei helfen können. Ja, das Ziel hier. Sich gegenseitig den Rücken zu stärken und sich gegenseitig auch voranzutreiben, ja.
Also das was für uns so ein wichtiger Aspekt ist, ist auch so die Art und Weise, wie wir versuchen, hier miteinander umzugehen. Das heißt, jeder kann eben seine Sachen mitbringen und man versucht alles, was hier passiert, irgendwie nicht zu werten, auch wenn das für Menschen immer schwierig ist. Also man geht ja grundsätzlich erstmal an alles mit Vorurteilen ran und wir versuchen für uns selbst auch diese Vorurteile zu überwinden und das ist vielleicht auch so in der Basis des Chaos Computer Clubs begründet, so die Hackerethik. Man soll Menschen nach dem bewerten, nicht was sie sind, welche Hautfarbe sie haben, wo sie herkommen, Geschlecht oder was auch immer, sondern danach, was sie tun. Und das ist so dieser...
Welchen Mehrwert sie für uns als Community bringen.
Welchen Mehrwert für uns oder auch für die Gesellschaft, weil wir treffen uns hier mit Leuten, das ist so ein bisschen geschlossen, ein bisschen mehr oder weniger geschlossener Kreis. Wir kennen natürlich nicht alle, die hier sind, mit über 4.500 Leuten oder 4.500 Leuten, die wir auch auflassen.
Kennen wir leider nicht alle persönlich.
Aber das kann sich ja ändern. Richtig. Und das ist eigentlich auch so ein wichtiger Aspekt. Aber das Ziel ist eigentlich, dass wir alle miteinander versuchen, auch zu kommunizieren und zu diskutieren, was uns als Gesamtgesellschaft vielleicht auch voranbringen kann.
Ja, also jetzt nochmal kurz einen Schritt zurück. Dieser Aspekt, dass die soziale Interaktion, also dass da Leute zusammenkommen und von Angesicht zu Angesicht auch was machen, also sich im echten Leben treffen, das seht ihr also schon als wichtigen Punkt, da ist ein Bedürfnis da. Also es ist jetzt keineswegs so, dass die Leute, die da jetzt, was weiß ich, an Softwareprojekten basteln oder auch hardwaremäßig was löten, dass die nur in ihrem Keller sitzen oder ihrem Kämmerlein und sozusagen völlig abgeschottet sind, sondern ihr seht hier ein Bedürfnis und kommt dem auch nach, dass genau hier man sich auch persönlich treffen kann.
Selbstverständlich, man möchte ja auch das soziale Band ja halt schließen, ja. Mhm. Die digitale Kommunikation untereinander ist der eine Aspekt, aber auch der persönliche Austausch mit dem Gegenüber ist ja auch sehr wichtig, ja. Weil wenn man jetzt sagt, so man bewegt sich in einem sozialen Netzwerk ausschließlich digital, ist man ja, obwohl man mit anderen Leuten kommuniziert, immer noch für sich alleine, ja. Weil man sitzt ja meistens irgendwo unabhängig von anderen in einem Raum und kommuniziert dann über den Rechner, ohne wirklich eine soziale Bindung zu dem anderen zu haben. Mhm. Deswegen ist auch dieser persönliche Austausch, sich mal zu sehen, sehr wichtig. Also für mich zumindest.
Ich kann mir vorstellen, dass... Ja. Ich möchte vielleicht noch eine andere Komponente einbringen, die ich in letzter Zeit jetzt auch, vor allem so die letzten 2-3 Jahre, die so ein bisschen dazugekommen ist, so vielleicht seit Snowden, ist so dieser Punkt, wir sehen, wie löchrig eigentlich so diese ganzen Kommunikationsmedien oder auch diese digitalen Netzstrukturen sind. Und das ist auch nochmal so ein Aspekt. Wir reden ja schon seit sehr vielen Jahren oder Jahrzehnten darüber, dass es Geheimdienste gibt und dass es im Internet bestimmte Risiken gibt, dass vor allem Dienste, die viel Geld haben oder Menschen, die viel Geld haben, viele Mittel haben, dort andere Menschen überwachen können. Und für uns ist das hier nochmal auch so die Möglichkeit, ungehindert und unüberwacht zu kommunizieren und vielleicht auch eigentlich diesen Aspekt, uns damit zu befassen, was macht dieses Thema der Überwachung im Internet und warum ist das vielleicht auch gar nicht so gut für uns als Gesellschaft, weil es verändert uns, wie wir in der Gesellschaft zusammenleben. Früher war es so, man konnte sich irgendwo treffen, ja, das kannte jeder sehen. Das ist ja hier auch so. Wir sitzen jetzt hier, jeder, der vorbeigeht, kann sehen, dass wir uns hier gerade unterhalten. Alle, die jetzt vor ihrem Radio sitzen, können das gerade hören. Da sind wir aber schon wieder in der digitalen Welt, wo eben eine Übertragung stattfindet. Im Internet ist es jetzt ganz anders. Da sitzt irgendjemand irgendwo anders vorm Rechner und kann potenziell mitbekommen, dass wir gerade kommunizieren. Und das verhindert eigentlich so bestimmte Ebenen der Kommunikation, weil man, ich glaube, früher hat man das so ein bisschen so, als die Schere im Kopf, wenn man anfängt, sich selber seine eigenen Gedanken zu schneiden und einzugrenzen. Ja. Und das ist natürlich auch was, wo wir hier versuchen, so ein bisschen uns wieder Gedanken zu machen, wie kommen wir da eigentlich raus und können dann vielleicht auch für uns selbst oder auch für andere Menschen einen Weg finden, dass wir uns als Gesellschaft frei entfalten können, trotz dieser ganzen Dinge, dass wir jetzt einfach eine Digitalisierung haben, die wir nicht zurückschrauben werden.
Gesellschaft, du sagst es ja schon, also da waren wir ja an dem Punkt eben gerade, das sind super viele Aspekte, die du gerade genannt hast, zum Beispiel diese Selbstzensur, wenn du von der Schere im Kopf redest, das meintest ja, die dann auch das Denken beeinflusst und nicht nur das, was man sagt.
Ja, nicht nur das Denken, auch das Handeln teilweise, ja, weil man versucht sich ja schon der Überwachung des Systems anzupassen, ja.
Ja, es gibt so Aufkleber, die habe ich gesehen, Vorsicht, Videoüberwachung, bitte angepasst verhalten.
Genau.
Und genau das ist halt dieser Effekt.
Eigentlich gar nicht mehr, weil also ich bin beruflich sehr viel an Flughäfen unterwegs und beobachte das immer sehr interessant, wie Leute ihr Reiseverhalten tatsächlich schon angepasst haben an die Überprüfung, ja. Und wie sehr sie sich auch dem System dort beugen, obwohl es gar nicht erforderlich ist, ja. Wo ich mir immer sage, meine Güte, wie kann man so handeln? Wie kann man sich so einschränken lassen?
Ja, das ist ein enormer Punkt. Ich würde nochmal an einer Sache ansetzen, wo wir eben waren, weil du sagtest, digitale Kommunikation, persönliche Kommunikation, Massenkommunikation. Also wenn wir uns vorstellen, hier kommen viele Leute zusammen, dann gibt es eine bestimmte Größe. Ich sag mal, ich werfe die Zahl mal in den Raum, was weiß ich, 30 Leute oder 50 Leute, wo man noch in der Gruppe gleichberechtigt diskutieren kann. Darunter natürlich die Möglichkeit, dass man sich immer in der Zweier- oder Dreier- oder Vierergruppe ganz direkt sehr eng beschäftigt. Aber bis zu so einer Größe ist es vielleicht noch möglich, dass mit einfachen Mitteln, da die Leute auch, die Personen, die zusammen sind, gleichberechtigt kommunizieren. Wenn wir an eine Massenkommunikation denken, dann ist es ja eher so, dass wir da einen Sender haben und viele Zuhörer, also wie Radio oder Fernsehen. Und bei der Internetkommunikation, bei den Möglichkeiten, die uns die Internettechnologien zur Verfügung stellen, ergeben sich ja ganz verschiedene Aspekte. Auf der einen Seite in einem Chat oder per E-Mail eine ganz direkte oder vielleicht in kleinen Gruppen gestaltete Kommunikation. Eine Kommunikation in größeren Gruppen ist auch noch denkbar. Da gibt es ja auch sowas hier wie Radio, Videostreams oder sonst wie. Ja. Aber wenn die Frage der Überwachung gestellt wird, dann ist ja immer der Punkt, da ist eine Asymmetrie. Da können also ganz viele Leute, die was machen, die relativ wenig Ressourcen haben, die aber einbringen, nicht anstinken gegen einen großen Veranstalter, der zum Beispiel mit nur einer einzigen Aktion, also nur einem einzigen Rechner, der zwar groß ist und schnell, aber an einem entscheidenden Knotenpunkt sozusagen Daten abhört, kann sozusagen ein Einzelner sehr viele Informationen über sehr viele Leute gewinnen, die diese einzelnen Leute für sich gar nicht aufbringen können. Ich könnte ja nicht andere 10.000 andere Webseitenbesucher überwachen. Dazu habe ich nicht die Ressourcen. Aber zum Beispiel ein Geheimdienst hat die. Das ist ja eine sehr starke asymmetrische Situation, oder?
Also das ist ja so der Anfang, fand ich jetzt so ein bisschen schwierig, zu dem Thema hinzukommen. Aber grundsätzlich ist die Idee nicht schlecht, weil es gibt Kommunikationswege und es gibt Menschen, die sich ein gewichtiges Machtpotenzial gesichert haben. Ja. Das sind vor allem in erster Linie die Geheimdienste. Das sehen wir. Es gibt NSA-Skandal, NSA sitzt in Unternehmen, in großen Unternehmen, großen amerikanischen Unternehmen mit drin, ja, hat sich da Zugänge verschafft und schnüffelt da alles ab, was sie irgendwie bekommen können.
Ja, nicht nur in amerikanischen
Unternehmen. Ja, auch in deutschen Unternehmen, das ist das Nächste.
Auch in deutschen Unternehmen oder anderen technologieführenden Unternehmen in der Welt, ja.
Vor allem auch nicht alleine, ja, sie lassen sich richtig da auch von anderen Geheimdiensten wie dem Bundesnachrichtendienst gerne bei helfen.
Ja, und Unterstützungsarbeit leisten, also das ist schon...
So, um dann vielleicht zu dem Punkt zu kommen, was in dem Zusammenhang ganz der interessante Aspekt ist, ist nicht, dass einige wenige Menschen diese Möglichkeit haben, sondern das, was daraus resultiert. Das ist ein enormes Machtpotenzial. Das ist nicht wie in der Kommunikation, wenn jetzt einer im Raum steht und schreit und alle anderen müssen zuhören. Das mag es geben, aber da könnten alle anderen sich auch hinstellen und schreien, da versteht keiner mehr was. Wenn man jetzt anfängt, so ein bisschen in die digitale Welt zu gucken und man hat Geheimdienste oder wenige Menschen, die irgendwie privilegiert sind und unsere Kommunikation abzuhören. Und es geht nicht darum, dass sie nur vielleicht unsere E-Mails lesen, sondern sie lesen alles. Das heißt, Telefonie, so Geheimdienste wie zum Beispiel die NSA sind in der Lage, Telefonie ganzer Staaten für 30 Tage auf Vorrat zu speichern. Das tun sie für einige Staaten, wie zum Beispiel Afghanistan, so Krisengebiete, wo sie tatsächlich die Möglichkeit haben, 30 Tage in der Telekommunikation zurückzugehen und sich einzelne Gespräche rauszupicken. Wenn man jetzt einen Schritt weiter geht, wir diskutieren über Big Data, das automatisierte, statistische Verarbeiten von großen Datenmengen, von sehr großen Datenmengen. Da braucht nicht mehr ein Mensch sitzen, der vielleicht wie früher bei der Stasi Akten durchblättert, sondern das macht es heutzutage ein Computer.
Richtig, die künstliche Intelligenz ist mittlerweile schon so gut trainiert worden, dass man gewisse Algorithmen oder Parameter setzen kann und dadurch wiederum neue Auswertungen von alleine gefahren werden durch das System.
Genau. Aber die macht natürlich auch Fehler, ja. Fehlentscheidungen. Und davon mal abgesehen von diesen Fehlentscheidungen, das ist ein bisschen anderes Thema, das ist jetzt nicht das, worauf ich hinaus möchte. Der Punkt, dass große Datenmengen analysiert werden und man in der Lage ist, also Unternehmen wie Google tun das, alleine schon und Geheimdienst natürlich noch viel mehr, persönliche Profile zu erzeugen, die dann in einem zweiten Schritt, man weiß über bestimmte Menschen etwas, und man kann dann eine CD brennen, wo dann das persönliche Leben dieser Person beschrieben ist und kann dann zu dieser Person hingehen und mal darüber gucken, wo ist sie denn anfällig und was weiß ich, das nutzen, um Personen zu erpressen. Und Geheimdienste machen natürlich nicht Halt vor Politikern, die wir aufwissen. Also genauso Frau Merkel wird abgehört und da steckt natürlich ein enormes Potenzial und eine enorme Bedrohung hinter.
Ja, ich meine, das war ja so ein bisschen der Schreckgespenst der in den 90ern der Erfassung aller Personen, also sozusagen die Möglichkeit der Rasterfahndung, also mit einem bestimmten Muster Personen gefunden werden konnte,
die eben das geht heutzutage viel besser.
Das wird forciert in der digitalen Welt immer mehr, ja, diese Rasterfahndung noch genauer und zielführender zu gestalten, ja, das primäre Ziel, was verfolgt wird.
Mhm. Und dazu eben diese Ablage der Daten, also jetzt, sie liegen halt bei den Geheimdiensten. Eine Vorratsdatenspeicherung darf es nicht geben, dafür sammeln halt die Geheimdienste. Ja. Und vielleicht...
Also die Daten sind ja
Aspekt da. Aspekt dazu, da wird halt drüber diskutiert, genau, die Daten sind da, die liegen da. Ja. Und wir diskutieren immer drüber, oder gesellschaftlich hört man häufig so dieses Argument, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich persönlich, ich bin ja ein normaler Mensch, ich tue ja nichts Böses, ich bin ja kein Terrorist. Richtig. Und da gibt es eigentlich so zwei Punkte.
Find ich
diese No-Fly-Listen der Amis, die wachsen immer weiter. Es gibt massenhaft Leute, die da drauf sind, unschuldig und nicht fliegen dürfen. Und der nächste Punkt ist, wenn wir in die Geschichte mal zurückgehen, so die 1930er Jahre, beziehungsweise noch ein bisschen davor, 1800 irgendwas, wo dann Amsterdam mal mit dem Bevölkerungsregister angefangen hat. Was sie dann in den 1990er Jahren anfangen, irgendwann auf Lochkarten umgestellt haben. Und dann kamen die Nazis Die sind da durchgegangen und haben geguckt, wo überall der Hake Jude gesetzt ist und haben die Leute aussortiert innerhalb von wenigen Tagen.
Ja. Mhm.
Und da sieht man, was so dieser Aspekt der Vorratsdatenspeicherung eigentlich bedeutet. Wenn sich eine Gesellschaft verändert oder weiterentwickelt, das kann auch zum Negativen sein. Wir können uns nicht nur in eine positive Richtung, wir denken immer oder wir haben im Kopf dieses Bild, eine Utopie, wir entwickeln uns in eine positive Richtung. Aber das wissen wir gar nicht. Wir wissen nicht, ob mal wieder jemand irgendwo...
Das ist auch ein Teil der Kommunikation, wie Dinge kommuniziert werden. Was man mit Erschrecken halt immer sieht, es wird immer nur von den positiven, in Anführungszeichen positiven Dingen berichtet. Allerdings relativ wenig über die Nachteile, die ganzen Sachen mitbringen. Ja.
Mhm. Ich behaupte mal, das ist ein einfacher Mechanismus, der dahinter steckt. Weil positive Dinge, die lassen sich zum Beispiel für Unternehmen, die wir etwas verkaufen wollen, angenehm darstellen. Das heißt, die nutzen das auch. Deswegen kommen so Sachen in der Werbung vor. Super einfach zu bedienende Technik. Ihr Auto fährt von alleine. Ihr Haus weiß, was ihr Handy macht und so. Das hört sich natürlich super an. Aber von den ungünstigen Dingen, das sind dann die Rufer in der Wüste, die da sozusagen warnen. Ja. Jetzt nochmal zurück, ganz kurz zurück zu der Vorratsdatenspeicherung und der Datenspeicherung überhaupt. Mhm. Das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass es da potenziell auch die Gefahr gibt, dass Daten, die heute als irrelevant gelten oder erstmal nicht auswertungswertvoll erscheinen, in der Zukunft vielleicht relevant werden können, wenn zum Beispiel neue Zusammenhänge, neue Algorithmen, neue, ich sag mal, soziologische oder andere Erkenntnisse gewonnen werden, die helfen können, zum Beispiel festzustellen, dass zum Beispiel, was weiß ich, der Verzehr eines bestimmten Zitroneneises im Sommer mit anderen Dingen korreliert, die man herausfinden möchte. Und dann plötzlich diese Frage, wann hat man im Sommer Zitroneneis gegessen, dann plötzlich zu einem ganz schwierigen Datum werden kann, weil darauf, viel, also von dieser Information vielleicht was abgeleitet werden kann, was Menschen gar nicht so gerne nach außen zeigen möchten. Das heißt, die zukünftige Gefahr, die in den Daten
steht. Also potenziell ist das ja so ein statistisches Problem. Man könnte jetzt wieder über diese Geschichte mit den Störchen, die Kinder bringen, erklären. Gut,
Kausalität und
ob diese Zusammenhänge und dann wirklich
gleichzeitiges Erscheinen ist was
genau, anderes. Genau das ist der Punkt. Diese Daten, die wir heute sammeln, wir wissen nicht, wofür wir sie morgen
benutzen. Wofür sie morgen gut sind.
Was man morgen damit tut. Mhm. Und ich denke, alle, die damals ihre Region angegeben haben bei diesem Bevölkerungsregister in Amsterdam, die haben nicht drüber nachgedacht, dass es irgendwann mal schlimm sein kann, da als Jude drin zu stehen. Genauso wissen wir nicht, was ist der Marker, der uns vielleicht in 15, 20 Jahren in irgendeine Kategorie schiebt. Und ich glaube, wir sind nicht so bei soziologischen, sondern ideologischen Wechseln, die uns echt gefährlich werden können. Wir sehen ja auch so Bewegungen, die mich persönlich sehr, sehr beunruhigen. Wenn wir so ein bisschen in die Welt rausgucken, in Frankreich, ein starker Front National sitzt im Europaparlament. Wir haben Bewegungen wie Pegida, Hogeza, die hier durch die Straßen ziehen und
Zuspruch der Leute bekommen. Ja.
Genau, und das sind alles so Dinge, da muss man so ein bisschen in der Geschichte zurück, vielleicht so mal die 1920er, 30er Jahre so. Da hatte es solche Bewegungen. Die waren immer von der Form so ein bisschen anders. Da hat sich dann irgendwann jemand vorne hingestellt, der die gesteuert hat. Aber diese Bewegung hat es gegeben und es hat so eine unzufriedene Mittelschicht gegeben. Und solche Bewegungen sehen wir jetzt plötzlich wieder. Und ich finde das äußerst gefährlich, wenn sowas was mal, also jetzt so die Unzufriedenheit, wir sehen so die Ressourcenverteilung auf der Welt, wo wir wissen, zum Beispiel Wasser ist Mangel, Nahrungsmittel werden irgendwann knapp, Öl wird irgendwann knapp. Was ist denn dann los? Dann werden die Menschen unzufrieden, haben Angst. Wir in Deutschland im Moment haben nichts zu befürchten. Uns geht super, wenn wir uns mal den Rest der Welt angucken. Aber es gibt Menschen, die unzufrieden sind. Und wenn das Ganze mal kippt.
Ja, also da sind sehr viele Unwägbarkeiten. Ich meine, wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind und sagen, die vielen Daten, die es jetzt schon gibt und die auch in Zukunft entstehen, durch Bewegung, durch Kommunikation, durch Geräte, die immer intelligenter werden und immer mehr verraten, als sie eigentlich sollten. Meine Frage wäre, wenn wir das jetzt zusammentun, dann ergibt sich ja eigentlich nur noch die Konsequenz, was ist zu tun? Ich meine, haben wir überhaupt noch eine Chance?
Was gilt zu tun? Was zu tun gilt, ist, die Leute über diese Missstände zu informieren, Wissen an die Leute zu transportieren, dass die sich damit auseinandersetzen und auch an die Politik zu appellieren, diesbezüglich aktiv zu werden. Ja, der Markt kann sich nicht, wie die Politik immer sagt, von alleine regulieren, sondern müssen da auch durch die Politik einfach mal den Wirtschaftsunternehmen ganz klare Grenzen gesetzt werden. Also ich kann nicht verstehen, warum Unternehmen wie Nestle ungehindert irgendwo Grundwasser abpumpen kann oder Wasser abziehen kann in Regionen, um dies in großen Tanks zu lagern und für teures Geld wieder zu verkaufen, ja?
Hm. Ja, wenn man jetzt so ein bisschen wieder in die digitale Welt vielleicht zurückkommt, warum können Unternehmen wie Google, Facebook, Microsoft, Apple, ich weiß nicht, was für Info, die kann man beliebig erweitern, diese Liste, beliebig unsere Daten sammeln, speichern, weiterverarbeiten und auch für das, also die verdienen Geld damit. Wir bezahlen diese Dienste mit unseren persönlichen Informationen.
Also warum ist das zulässig? Nicht der Service ist das Produkt, sondern wir als Nutzer sind das Produkt. Ja, das ist vielen noch nie bewusst.
Und der nächste Schritt, den man sich dann fragen muss, ist, wie muss eine Welt aussehen? Und das ist so ein gesamtgesellschaftliches Thema. Da kann man nicht einfach sagen, das sollen mal die Techniker für mich lösen. Sondern das ist etwas, wo sich jeder einzelne Mensch auf dieser Welt für sich mit auseinandersetzen muss. Was ist für mich die Grenze? Womit kann ich leben? Und das müssen wir als gesamte Gesellschaft diskutieren. Und dann müssen wir hingehen und auch nicht sagen, die Politiker müssen mal entscheiden, die müssen mal Gesetze machen. Sondern das ist eine Sache, wo wir in einer demokratischen Welt Einfluss drauf nehmen müssen. Das ist unsere Aufgabe als Volk. Mhm. Und es sind nicht nur die Politiker, die sich da alleine hinstellen müssen und jetzt mal eine EU-Datenschutz-Grundverordnung bauen müssen, die in Ordnung ist, sondern wir müssen das einfordern. Wir müssen hingehen und sagen, dass die Geheimdienste über uns Daten sammeln, nach Gutdünken. Dass Unternehmen über uns Daten sammeln, nach Gutdünken. Das akzeptieren wir nicht. Sondern wir wollen, dass wir selber über unsere Daten bestimmen können und dass wir selber bestimmen können, was damit passiert.
Nach wie vor, wenn ich mal anknüpfe an Erkenntnisse von vorhin, sind wir da aber in der Situation, dass das ein asymmetrisches Verhältnis ist. Dass also jede einzelne Person, selbst in einer, ich sag mal, marktkonformen Situation, die Wahl hat, dieses Angebot anzunehmen oder auch nicht, dann trotzdem oft in der Situation ist, dass es 4, 5, 6, 7 Angebote gibt. Bei jedem Angebot aber die Situation ist, dass ja, der einzelne Verbraucher im Marktsinne zum Beispiel Daten von sich preisgeben muss. Also dass andere Lösungen, die vielleicht technisch denkbar sind, überhaupt gar nicht auftauchen.
Also so einfach können wir es uns leider nicht machen, weil ja, es mag Werbung geben und ja, es mag auch Firmen geben, die halt gute Werbung schalten und wir entscheiden uns dann für einen Anbieter, der eben unsere Daten sammelt. Das mag so sein, aber wir haben auch die Möglichkeit, dem Grenzen zu setzen. Wir können sagen, wir können rechtliche Struktur schaffen, dass wir sagen, nein, das darf nicht sein. Und dann müssen sich diese Anbieter Dinge überlegen. Und vielleicht als Beispiel, wir haben gerade gesehen, Google, das Recht auch vergessen, in Anführungsstrichen. Was natürlich von der Entscheidung her ist es vollkommen unwirksam, aber dass die EU hat Google dazu bewegt, dass man in Deutschland das Recht hat oder in Europa das Recht hat, hinzugehen und zu sagen, ich möchte, dass für meinen Namen keine Suchergebnisse auftauchen.
Und dann kann man das hier in Europa.
Genau, richtig. Genau, aber man sieht, dass die Politik schon einen gewissen Einfluss auf diese Unternehmen haben kann und dort Einschränkungen.
Ja,
genau. Und das müssen wir einfordern. Das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen nicht einfach immer sagen, dies und jenes und die was weiß ich, wir können da ja eh nichts machen oder wir können nichts tun oder es gibt Unternehmen, die sich irgendwie hinstellen, groß Werbung machen. Das, was die Gesellschaft im Moment tut oder was auch wir tun, ist, wir nutzen diese Dienste und denken uns, es ist so schön einfach, nicht weiter darüber nachzudenken, was das bedeutet. Und einfach für uns zu sagen, wir können das eh nicht ändern. Und das ist wahrscheinlich genau das Problem, was wir überwinden müssen. Wir müssen uns hinstellen und sagen, wir möchten, dass es so und so läuft und wir haben auch die Möglichkeit, das zu entscheiden.
Richtig, wir müssen von dem Gesichtspunkt wegkommen zu sagen, ja, es ist, wie es ist und wir können es nicht verändern. Selbstverständlich können wir es verändern, wir müssen uns einfach nur mit der Thematik auseinandersetzen und mal auch den Hintern hochbekommen und sich ein Stück weit aus seiner eigenen Komfortzone rauszubewegen und nicht so in seinem geschützten Raum zu bleiben. Weil sich mit den Themen auseinanderzusetzen bedeutet halt auch einfach Aufwand, ja. Es geht halt nicht so ganz bequem von daheim aus, von der Sofa-Couch, sondern man muss auch mal in den Austausch mit anderen Leuten gehen und sich raus auf die Straße bewegen.
Das heißt, eure Vision auch für die Zukunft, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, berichtigt mich, ist wirklich zu sagen, wir müssen uns wirklich damit der Technik beschäftigen, wir müssen verstehen, wie das funktioniert und wir müssen ganz klar zeigen, hier an diesen und jenen Stellen wird Technik so eingesetzt, dass die eher im Nachteil für die Bevölkerung ist und dann muss die Bevölkerung da auch Erkenntnis drüber haben und dann auch sagen, ey, das wollen wir so nicht.
Ja, auch, also für Leute, denen sag ich mal, die technische Expertise fehlt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Ich kann dann nur appellieren, geht auf Leute zu, die wissen, wie es funktioniert, schaut im Netz nach. Es gibt viele Vereinigungen außerhalb des Chaos Computer Club, die sich ebenfalls mit solchen Themen auseinandersetzen und auch gerne bereit sind, Leute, die darüber Informationen haben möchten, aufzuklären und Hilfestellungen zu leisten. Ja?
Ich möchte zu dem Punkt noch eins ergänzen. Da ging es so ein bisschen jetzt gerade bei der Zusammenfassung, die war gut. Aber um das Thema Technologie und jeder muss sich damit auseinandersetzen. Ich will damit nicht sagen, dass jeder Technologie verstehen muss oder dass jeder wissen muss, wie ein Computer funktioniert. Ja. Das, womit wir uns auseinandersetzen müssen, sind nicht die Technologien.
Sondern die Risiken, die durch die Technologien.
Ja, das ist eigentlich eher so eine ethische Diskussion, ja. Eine gesellschaftliche Diskussion. Und das ist das, was in diesem ganzen Geheimdienstskandal so untergeht. Da wird dann gesagt, ja, was interessiert mich das? Oder technisch, ich kann da ja sowieso nichts machen. Was man technisch tun kann, ist die eine Sache. Was man als Gesellschaft tun kann, als gesellschaftliche Entwicklung, das ist die andere Sache. Das heißt, wir haben die Chance, etwas zu bewegen. Und man muss nicht wissen, wie das Internet funktioniert. Oder man muss auch nicht mal einen Computer haben. Vielleicht hat man nur sein Telefon zu Hause, was ja auch alles über das Internet geht mittlerweile. Dann ist es aber trotzdem so, man kann sich mit dem Thema auseinandersetzen, was es heißt, wenn man überwacht wird und was man als Gesellschaft will, was das Ziel ist. Und diese ganze Diskussion so auf so ein technisches Niveau zu ziehen, halte ich für falsch. Weil die Technik, die können wir bauen, wenn wir wissen, wie es in der Gesellschaft funktioniert.
Richtig.
Und nicht andersrum.
Die ethischen Grundsätze müssen klar sein und dann kann man die Technik darauf aufbauen.
Also in diesem Sinne eher ganz klar eine Diskussion, was wollen wir, wie wollen wir unsere Gesellschaft aufbauen, wie soll sie ausbalanciert sein, Wie soll vielleicht die Macht von wenigen Einzelnen, wenn wir jetzt an Unternehmen denken, und von vielen, die sozusagen hier in diesem Land oder auch in anderen Ländern wohnen, wie soll zum Beispiel das geregelt sein?
Ja, genau. Ja.
Nochmal vielleicht abschließend ein bisschen, vielleicht eher auch ganz persönlich, wie ist denn da euer Blick in die Zukunft? Seht ihr das optimistisch oder eher pessimistisch? Seid ihr fatalistisch, wir werden alle untergehen, oder denkt ihr, das kann nur besser werden?
Fang du mal an.
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber auch eine sehr gute Frage, muss ich sagen. Ja, ich denke, die Überwachung wird einfach noch mehr zunehmen, weil die Leute einfach nicht gewillt sind, sich dagegen richtig zu wehren, ja. Also, wenn man so mitbekommt, so die letzten zwei Jahre, so was wir in der Post-Generation so erlebt haben, wenn ich mir meine tägliche Arbeit angucke und schaue, wie unsensibel Unternehmen immer noch unterwegs sind, obwohl man weiß, dass die Geheimdienste aus anderen Nationen aktiv an Wirtschaftsspionage arbeiten und sich Know-how verschaffen, dass da immer noch keine Akzeptanz da ist, auch Bewusstsein bei den Bürgern nicht vorhanden ist, ja, sehe ich ein wenig, wenn sich da nichts ändert, echt schwere Zeiten auf uns zukommen. Ja. Viele tun es damit ab, indem sie sagen, ja, es gibt ja diese Online-Petitionen, aber bitte, für so eine Online-Petition interessiert sich kein Politiker, ja. Der interessiert die Politiker oder die Politik grundsätzlich interessiert sich immer nur für Köpfe, die auf der Straße zu sehen sind. Also muss man schauen, dass man vom Sofa hochkommt und zu Demonstrationen geht, raus auf die Straße geht und aktiv Flagge zeigt, ja. Mit dem digitalen Mausklick ist leider nicht getan, ja.
Also ein Facebook Flashmob ist also nicht unbedingt.
Nein, also wenn man das mal so betrachtet, ich habe so eine Aktion mitbekommen, wo man beim heutigen Kanzleramtschef war und 250.000 digitale Unterschriften einer Petition vorgelegt hat, die werden genommen, angeguckt und zur Seite gelegt und dort verweilen sie. Wenn allerdings man merkt, dass die Leute in ihren Wahlkreis gehen und dort auf einmal 250 Leute aktiv Fragen zu einem gewissen Thema haben und sich dort dazu negativ äußern, dass sie es als Wähler nicht haben möchten, hat das einen ganz, ganz geheuren Einfluss auf die Politiker, weil die auf einmal auch die Gesichter sehen und die Gesichter sind potenzielle Wähler, ja. Und dann sehen die das schon ganz anders und setzen sich mit den Themen auch anders auseinander und hören auch mal auf die Wähler.
Okay, also im Prinzip doch noch so eher ein bisschen, wie das auch in vordigitalen Zeiten funktioniert
richtig.
Hat.
Richtig, raus auf die Straße gehen und die Hand heben und sagen, nein, das möchte ich so nicht.
Ja.
Ja. Ja, wie sehe ich die Zukunft? Es ist eine schwierige Frage, die man häufiger gefragt wird. Ich muss sagen, ich mache auch Vorträge zu dem Thema und so zur Geheimdienstüberwachung. Was bedeutet das denn? Und man kriegt das so mit, wenn man so mit so einem Vortrag fertig ist, dann sitzen die Leute da, gucken einen unglaublich an. Und
konsterniert fast.
Es traut sich auch keiner mehr, was zu fragen. Und ich muss halt sagen, manchmal habe ich so das Bild, wir sehen gar nicht, wie schlimm es eigentlich um diese ganze Gesellschaft steht, weil ich glaube, das würde uns nicht wirklich gut gehen. Ja. Das geht mir auch so. Wenn ich das wirklich mal realistisch betrachte, wie es aussieht, dann kommt da ein ganz düsteres Bild auf mich zu. Andererseits muss man die Hoffnung haben, dass man was bewegen kann und dass sich wieder was ändern kann. Und das ist an dieser, vielleicht auch wieder den Schluss zu machen, warum wir hier sitzen, warum wir uns treffen. Wir sind eine ganze Menge Leute, die irgendwie die Hoffnung haben, dass man an diesem ganzen System, wie es sich jetzt gerade so rausbildet, wo auch nicht mehr die Staaten die Macht haben, sondern so eine Gruppierung aus irgendwelchen Geheimdiensten und Unternehmen, die irgendwie Daten untereinander munter hin und her tauschen und verkaufen, dass man daran was drehen kann. Und das ist auch irgendwie nicht nur unsere Aufgabe ist, die wir uns damit befassen, sondern eigentlich auch insgesamt der Gesellschaft. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, sich das klar zu machen, was das so bedeutet und sich dann darüber Gedanken zu machen, wie kann eine Welt für uns aussehen? Wie können wir in einer Welt zusammenleben? Ist es vielleicht so, dass wir zukünftig nur noch Glashäuser haben und wo jeder reingucken kann und was wir im Schlafzimmer machen, das soll ruhig für alle öffentlich sein. Wenn das eine Gesellschaft ist, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Aber es mag ja sein, dass das ist, was sich die Gesellschaft wünscht, dann ist das ein Punkt, über den wir auch diskutieren müssen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es so ist und dass wir eigentlich so ein bisschen ein anderes Ziel haben, weil es darum geht, dass wir als Individuum irgendwie bestehen können, dass wir eine Persönlichkeit haben und eine Persönlichkeit in einer Welt, wo jeder weiß, was der andere denkt, weil man es aus den Daten ablesen kann, gibt es nicht mehr. Das heißt, Persönlichkeit und Individualität weicht dann irgendwie so diesem, das ist wieder der Begriff der Schere im Kopf, diesem kollektiven Bewusstsein und der Angepasstheit. Und ich glaube, das können wir uns als Gesellschaft nicht erlauben. Und ich hoffe, dass das auch irgendwann klar wird und deutlich wird, dass wir dagegen etwas tun können und dass wir das, was wir an Technologien haben, weil es ist ja nicht alles schlecht, dazu nutzen können, um die Welt zu einem besseren Ort zu verwandeln, als wir ihn vielleicht jetzt haben.
Ja, das hört sich gut an.
Ich hoffe es.
Ja.
Ansonsten sehe ich es nicht. Also ja, das Bild, was sich sonst ergibt, ist nicht wirklich. Also 1984 ist dagegen
Kindergeburtstag,
Kinderlektüre.
Ja, ich weiß leider, es nicht. Leider ja. Also,
weil darüber sind wir lange hinaus, ohne es zu merken.
Ja. Ja, das war 1984 selbst, war natürlich ein Punkt, wo der als Anlass genommen wurde, den Roman auch nochmal anzuschauen und genau nachzugucken, aber da ist ja nicht viel passiert und das ist in den 10, 20 Jahren danach, in denen sozusagen das Internet sich etabliert hat und die Technologie dann auch wirklich allgemein verbreitbar wurde, da hat sich das sozusagen ganz heimlich und kontinuierlich ausgebreitet.
Ja, so heimlich war es ja gar nicht. Wir wollten es ja nicht sehen.
Richtig, wir wollten es nicht sehen. Die Leute schieben es ja bewusst weg, ja.
Es wird ja immer gesagt, der Geheimdienstskandal, wir haben jetzt plötzlich eine NSA, die irgendwie. Es ist aber gar nicht so. Weil es gibt ganz interessant damals die Definition der Aufgabe an die Geheimdienste ist. Also das muss man sich mal durchlesen. Die Aufgabe der neuen amerikanischen Geheimdienste ist Wirtschaftsspionage, Wissenschaftsspionage, Beantwortung von Who-is-who-Fragen, also grundsätzlich die generelle Überwachung der gesamten Welt.
Know-how anderer abzusaugen und für eigene Zwecke zu verwenden. Ja.
Es hat immer wieder Anhaltspunkte gegeben, dass sie das auch machen, dass sie auch mit dem Bundesnachrichtendienst, der ja immer der Gute ist, dass sie da eng zusammenarbeiten. Also wir wollen es nicht sehen. Es ist aber da gewesen und es hat Anhaltspunkte. Es ist auch alles, wenn man in der Literatur der 80er Jahre nachliest, dann sieht man, dass der Bundesnachrichtendienst die NSA um Hilfe gebeten hat, aus Botschaften heraus Telefone und sonstige Spionage, also Telefonaktionen und sonstige Spionageaktionen durchzuführen.
Ich meine, wenn ihr sagt, wir wollen das nicht sehen, ist das nicht vielleicht auch ein grundsätzliches Problem, das im Wesen, also in der Natur des Menschen liegt, dass vielleicht bestimmte Probleme ab einer bestimmten Komplexität oder einer bestimmten Anzahl von Einzelakteuren nicht mehr so erfasst werden können, also von uns als Mensch, nicht mehr so erfasst werden können und deswegen auch nicht so wahrgenommen oder erkannt oder auch bearbeitet werden. Also wir als Mensch vielleicht gar nicht dafür geeignet sind, in einer solchen großen, in so einem großen globalen Dorf, um jetzt mal diese Schlagwörter auch auf den Punkt zu bringen, vielleicht sind wir als Menschen gar nicht dafür geeignet, sozusagen so ein großes System ja, sinnvoll zu nutzen oder zu beherrschen.
Aber wir können uns als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft verstehen. Es ist gar nicht der Anspruch, dass jeder versteht, wie ein Smartphone funktioniert und wo denn da die Probleme liegen, sondern der Anspruch ist, dass wir das als Gesellschaft tun, als Kollektiv.
Als Kollektiv uns auf ethische Regeln zu verständigen.
Ja, richtig. Also als ich meine, ich glaube nicht, dass ein einzelner Mensch in der Lage gewesen wäre, damals das Rad, das Feuer und alles, was dazu kam, zu erfinden und wir mit einem auf Entwicklung eines einzigen Menschen plötzlich jetzt mit Autos durch die Gegend fahren würden. Das funktioniert nicht. Mhm. Wir haben dann ein ganz anderes Problem. Alles, was so wissenschaftliche, fortschrittliche Entwicklung ist, ist ein gesellschaftlicher Verdienst. Und genauso ist es bei den Themen. Als Gesellschaft muss man sich damit auseinandersetzen und als Gesellschaft muss man sie verstehen. Und man kann sich aus diesem Thema nicht mit dieser Aussage, ich verstehe es technisch nicht, rausziehen, sondern gibt Aspekte an diesen Themen, die alle Menschen begreifen können.
Ich meinte das jetzt auch gar nicht so individuell, dass ich sage, jeder Einzelne muss das verstehen, sondern eher in dem Sinne, dass wir als Menschen insgesamt da einfach nicht für
wir versuchen das, adaptiert genau, sind. Weil so viel auf einmal ist, versuchen wir das dicht zu machen und beschränken uns auf unseren Bereich. Und das ist das, was wir lernen müssen, wieder den breiten Fokus zu haben.
Also insofern ist das schon noch Hoffnung, dass sich auch die Menschheit oder auch, ich sag mal, bestimmte Staatenverbünde oder Großkonzerne auch dann doch auf bestimmte Mindeststandards einigen können.
Ja. Es wäre sehr wünschenswert und es ist sozial erforderlich, dass das passiert. Mhm.
Genau. Gut. Ich danke euch erstmal. Ich denke, wir werden uns mal hier das Camp angucken und vielleicht sind wir nach den 4-5 Tagen schon ein bisschen schlauer. Vielleicht hat sich da in der Richtung auch was ergeben. Wer weiß. Erstmal vielen Dank an euch und vielleicht können wir das Thema nochmal aufgreifen und auch nochmal genauer reingucken.
Können wir machen. Sehr gerne. Schönen Dank.
Jo, alles klar. Vielen Dank. Ja.